Nicht leicht, ein Gott zu sein. So lautet der Titel eines Science-Fiction-Romans von Boris und Arkadi Strugatsky. Wer das Buch oder wenigstens den Film zum Buch kennt, weiß dann auch, dass das so stimmt. Wir Sterblichen erwarten einiges von unseren Göttern, und wenn sie nicht liefern, dann werden wir schon mal knatschig. Das ist zwar nicht so ganz nett oder fair von uns, aber so ist das nun mal mit fehlbaren Wesen. Wie medial derzeit mit Jens Spahn umgegangen wird, ist besonders unfair und besonders ungerecht. Vor ungefähr einem Jahr haben wir ihn zu einem Gott gemacht. Denken wir nur ein kleines bisschen weiter in die Vergangenheit zurück, sagen wir mal 15 Monate, da war Jens Spahn ein bestenfalls mäßig talentierter Berufspolitiker ohne jede vorzeigbare Leistungsbilanz. Sein hervorstechendstes Merkmal war, dass er geradezu vor pathologischem Ehrgeiz vibrierte, ohne dass jemand außer ihm selbst verstand, wodurch dieser Ehrgeiz angeblich begründet sein sollte. Dann kam fast über Nacht seine Apotheose, also seine Gottwerdung. Er war auch nicht einer dieser eher mickrigen Götter aus so einem Pantheon mit kleinlich abgesteckten Zuständigkeiten. Ein Gott für den Krieg, eine Göttin für die Weisheit, ein Gott, der arme Hermes, der nur Botschaften wie ein Briefträger von einem Gott zum anderen bringt. Nein, Spahn war ein richtiger, universalistischer Gott, ubiquitär, omnipotent, omniszient, also allgegenwärtig, allmächtig und allwissend. So etwas wie ein überdimensionierter Geheimdienstbeamter also. Und jetzt, nur weil so Dinge wie die Impfkampagne oder die Schnelltests ein wenig rumpelig laufen, wie die offizielle Sprachregelung lautet, oder weil die Maskenbeschaffung vor einem Jahr von einigen CDU-CSU-Granden als Goldgrube verstanden wurde, oder weil Spahn neben seinen Amtsgeschäften genug Zeit und Energie findet, in ganz Berlin mit Millionenbeträgen Monopoly zu spielen, nur deshalb wollen ihm einige klägliche und nichtige Gestalten die einem Gott geschuldete Huldigung versagen, finde ich ziemlich schäbig. Apropos Maskenbeschaffung, diese als kurzer Nachsatz. In einem rezenten Spiegel-Interview sagte Spahn mit schöner Ungeniertheit, dass es für ihn angenehmer war, mit Freunden und Bekannten zu verhandeln. Exaktes Zitat: Es funktioniert besser mit jemandem, den man kennt. Das ist wahr. Und das ist genau das, was das Vergaberecht verhindern will. Deshalb gibt es die Pflicht, bestimmte Leistungen öffentlich auszuschreiben. Deshalb gibt es die Pflicht, die eingehenden Angebote sachlich und objektiv zu bewerten. Eben damit nicht irgendein politischer Amtsinhaber du jour seine Amigos bevorzugt. Formalistisch denkende Zeitgenossinnen könnten hier einwenden, dass Spahn selbst nicht seine Apotheose verlangt oder expressis verbis bestätigt hat. Das stimmt auch. Genauso wenig wie damals der römische Kaiser Claudius es jemals ausdrücklich bestätigte, nachdem er erfuhr, dass einige Piktenstämme in Schottland ihn als Gott verehrten. Er hat dem allerdings nicht widersprochen und somit stillschweigend den ihm gewährten Gottstatus akzeptiert. Es ist schon schwierig genug, einen König oder einen Kaiser loszuwerden. Auch mag der Absetzungsvorgang unter Umständen für die Betreffenden selbst etwas schwieriger sein, wie Karl I. von England oder Ludwig XVI. Und Marie Antoinette von Frankreich durchaus bezeugen könnten. Mit einem Gott ist das noch schwieriger. Ich erinnere mich an eine Episode aus der ursprünglichen Twilight Zone-Serie in den 60er Jahren. Zwei Astronauten landen auf einem Planeten, um Reparaturen an ihrem Raumschiff durchzuführen. Einer entdeckt eine kleine Stadt von winzigen Menschen, ungefähr so groß wie Ameisen. Er beginnt sie zu schikanieren und herumzukommandieren. Er zwingt sie, eine überlebensgroße Statue von ihm zu bauen. Er erklärt sich zum Gott der kleinen Menschen. Macht und wehrlos gegen ihn müssen sie ihm gehorchen. Als die Reparaturen fertig sind, weigert sich der vermeintliche Gott, den Planeten zu verlassen. Den Gottstatus will er weiterhin genießen. Der andere der beiden Astronauten fliegt dann im Schiff allein weg. Und jetzt landet ein zweites Raumschiff. Die beiden Insassen sind so viel größer als der selbsternannte Gott, wie dieser größer ist als die kleinen Menschen. Er brüllt sie an, dass sie weggehen sollen, dass er der einzige Gott auf diesem Planeten sei. Neugierig, was das Getöse soll, nimmt einer der ganz Großen den Mann in seine Hand und zerdrückt ihn versehentlich. Achselzuckend wendet er sich ab und geht. Und in der letzten Szene sieht man, wie die kleinen Menschen mit winzigen Seilen die Statue ihres einstweiligen Gottes zum Einsturz bringen. Die Parabelhaftigkeit der Geschichte liegt auf der Hand. Natürlich haben die kleinen Menschen den schnöseligen großen Menschen nicht freiwillig zu ihrem Gott erklärt. Aber es bedarf nicht viel Fantasie zu erkennen, dass eine Götterwahl, auch wenn sie scheinbar freiwillig ist, nicht leichtfertig stattfinden soll. Früher hieß es nach Friedrich Schiller: Drum prüfe, wer sich ewig bindet. Und weiter geht's mit: Der Wahn ist kurz, die Reu ist lang. Dies natürlich über die Ehe in einer Zeit, als es faktisch keine Scheidung gab. Wie viel wahrer ist dieser Satz, wenn es um die Auswahl unserer Götter geht? Da kann man kaum vorsichtig genug sein. Ein Spiegelkolumnist meinte neulich, vielleicht hätten wir besser daran getan, Karl Lauterbach anstelle von Jens Spahn als unseren Gott zu wählen. Nun, ich kann ihm insofern gut folgen, wenn es darum geht, dass die meisten Götter von früher gnadenlos und unerbittlich waren. Jahwe aus dem Alten Testament oder Huitzli Putzli, der grausamste Gott aus dem aztekischen Pantheon, oder der Donnergott der Altpreußen, Perkunas. Mit Lauterbach wären wir alle an unsere Betten gefesselt und einem Plastikzelt und würden einmal pro Woche von imperialen Sturmtruppen mit Magensonden zwangsernährt oder auch nicht. Inzwischen hat eine andere Göttin im einheimischen deutschen Pantheon, nämlich Angela Merkel selbst, auch ein kleines Problem mit ihrem Glorienschein bekommen. Die von ihr erfundene Osterruhe musste doch zurückgenommen werden. Der göttliche Ratschluss wurde ausnahmsweise von den Gläubigen nicht so huldvoll aufgenommen, wie das sonst in der Religion üblich ist. Merkel hat sich sogar öffentlich entschuldigt. Ein normalerweise nicht so übliches göttliches Verhalten. Es geschehen doch Zeichen und Wunder. An irgendeiner Stelle erwarte ich den Einwand: Ja, aber Angela Merkel, Jens Spahn oder diese anderen Leute wie Karl Lauterbach und Markus Söder und wie sie alle heißen mögen, sind gar nicht offiziell zu Göttern erklärt worden. Das ist durchaus richtig und es ist mir naturgemäß auch nicht entgangen. Das ist gerade das Tückische an der Sache. Denn was nur inoffiziell gilt, ist nicht wirklich anfechtbar. Früher hatte die Bild-Zeitung die Macht, Götter und Landesverräter und sowas amtlich auszurufen. Und früher war die Bild-Zeitung auch das höchste Verfassungsorgan in Westdeutschland. Wann und wieso sie diesen Status verloren hat, weiß ich nicht genau. Das kam schleichend über lange Zeit. Inzwischen ist das Ganze sehr viel multilateraler oder polyvalenter, falls das zufällig ein Wort sein soll. Jetzt bedarf es eines Konsenses von mehreren Stellen, ehe Götter, Landesverräter oder unfehlbare wissenschaftliche Wahrheiten par Order de Mufti ausgerufen werden. Solche Instanzen heißen jetzt Anne Will, Maybrit Illner, Frank Plassberg, Der Spiegel, im Zweifel reichen 5 oder 6 einzelne Redakteurinnen vom Spiegel, die Politikerinnen selbst natürlich, die irgendwann von uns allen unbemerkt auch das Recht erhalten haben, die unfehlbare Richtigkeit ihrer eigenen Meinungen beglaubigen zu dürfen, einige Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, wie zum Beispiel Til Schweiger oder Elke Heidenreich, haben inzwischen diese Vollmacht auch bekommen. Ich war noch nie ein Anhänger der sogenannten päpstlichen Unfehlbarkeit, die es ja ohnehin erst seit 1870 gibt, aber die ist mir deutlich lieber als das bunte Potpourri bzw. Tohu Wabohu, das diese Funktion in dem eigentlich als säkular geltenden heutigen Deutschland innehat. Aber wer weiß, auch wenn wir wohl heute noch nicht so weit sind, werden wir vielleicht eines fernen Tages jene Verheißung einlösen, die es schon in der Internationale gab. Wir brauchen kein höheres Wesen, kein Gott, kein Kaiser, kein Tribun.